Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen bei Radio Hureb zu unserer Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute ganz herzlich Katja Karif. Sie haben sich gerade eine Anti-Aging-Creme gekauft, für die keine Tierversuche mehr nötig sind? Sehr gute Absicht. Doch leider kann es sein, dass für die Herstellung dieser Creme Zellen von abgetriebenen Föten verwendet werden. Horrorszenario oder bittere Realität? Die Autorin und Fernsehmoderatorin Alexandra Linder deckt in ihrem Buch Geschäft Abtreibung auf, wie sich mit abgetriebenen Föten Gewinne in der Wirtschaft erzielen lassen. Sie ist gleichzeitig erste Stellvertretende der Bundesvorsitzenden der Lebensschutzorganisation Alpha. Und wir begrüßen Sie heute ganz herzlich. Grüß Gott, Frau Linder.
Guten Tag, Frau Karif.
Sie haben ein Buch geschrieben, Geschäft Abtreibung, das ziemlich eingeschlagen ist, darf ich mal so sagen. Sie decken dort Sachen auf, die sich ein normaler Mensch eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass die tatsächlich geschehen. Sie sind gleichzeitig in der Alpha tätig. Ganz kurz deshalb eingangs die Frage, um was für eine Lebensschutzorganisation handelt es sich denn dabei?
Die Alpha ist eine der größten Lebensschutzorganisationen in Deutschland. Wir haben ungefähr 11.000 Mitglieder. Und der Grund, warum ich in die Alpha eingetreten bin, war, dass die Alpha so vielfältige Arbeitsmöglichkeiten bietet. Also wir haben auf der einen Seite den politischen Bereich mit Flugblättern, mit Diskussionsveranstaltungen, mit Teilnahme an anderen Veranstaltungen, wo wir eingeladen werden, mit Messeauftritten und solchen Dingen. Wir haben auf der anderen Seite auch die konkrete Hilfe für Schwangere in Not, zum Beispiel mit einer Notrufnummer, die Tag und Nacht erreichbar ist, zum Beispiel mit einer Hebamme, die extra für uns arbeitet und sich unter anderem auch vor die Abtreibungseinrichtungen stellt. Wir haben ganz viele Beraterinnen, wir haben ganz viele Leute in den Regionalverbänden, die dann auch konkret helfen den Familien. Also die Alpha deckt damit so ziemlich das gesamte Spektrum ab, was man in Sachen Lebensrecht überhaupt tun kann.
Wie kam es denn dazu, Frau Linder, dass Sie sich so sehr für dieses Thema engagieren und sogar ein Buch darüber geschrieben haben?
Ich habe studiert Anfang der 90er in Köln und da gab es die große Diskussion über die Änderung des Paragraphen 218 und an der Kölner Universität war die Emanzipationsbewegung sehr stark. Und zwar die negative Emanzipationsbewegung, die immer mit dem Slogan "Mein Bauch gehört mir" gearbeitet hat. Und ich habe diese Leute halt kennengelernt, habe versucht, mit ihnen zu diskutieren und haben festgestellt, dass die neben einfach völliger Unlogik und sachlich falschen Dingen auch eigentlich nur aggressiv waren und die wahren Fakten gar nicht sehen wollten. Und in dieser Zeit habe ich mir dann überlegt, dass es wichtig wäre, dass auch Leute etwas anderes tun und nicht in diese Richtung gehen. Und da fand sich halt die Alpha, die in Köln auch immer schon sehr stark war. Und deswegen bin ich dann in die Alpha eingetreten, um einfach mitzuhelfen, diese Richtung ein bisschen aufzuhalten und eine andere Richtung wieder zu finden.
Worum geht es genau in Ihrem Buch, Frau Linder?
Ich habe mich mit einem großen Themenblock beschäftigt, der in irgendeiner Form mit Abtreibung zu tun hat. Das war vorgeblich erstmal die Abtreibung selbst. Ich habe also die Abtreibungs- und Verhütungsmittel, die gängig sind, untersucht und zusammengefasst, wie die wirken, was sie kosten, ob es wirklich reine Verhütungsmittel sind oder ob es teilweise auch Frühabtreibungsmittel sind. Dann habe ich mich beschäftigt mit zum Beispiel dem, was Sie gerade erwähnt haben, mit kosmetischen Produkten, mit Testverfahren, mit embryonaler Stammzellforschung, mit Zelltherapien und ganz vielen neuen medizinischen Möglichkeiten, die wir noch gar nicht so kennen. Das sind so Begriffe wie monoklonale Antikörper und somatische Gentherapie. Das sind ganz neue Möglichkeiten, mit denen man wirklich gut behandeln kann, aber bei denen auch sehr stark fötale Zellen verwendet werden. Also gerade der neue medizinische Bereich ist da besonders interessant, weil gerade da besonders viel auf diese Techniken zurückgegriffen wird. Dann habe ich mich beschäftigt mit Impfstoffen, weil ich früher schon gehört habe, dass es Impfstoffe geben soll, die mit Zelllinien aus abgetriebenen Kindern hergestellt werden. Das habe ich früher ehrlich gesagt für ein Gerücht gehalten, bis ich mich selbst damit beschäftigt habe. Und im Laufe der Recherchen habe ich dann festgestellt, dass es nicht nur so ist, wie ich gehört habe, sondern noch viel schlimmer. Und ich habe mich beschäftigt mit der internationalen Lage, vor allem deswegen, weil ich mir die internationalen Programme zur sogenannten reproduktiven Gesundheit angesehen habe. da habe ich dann festgestellt, dass eine gewisse Strategie dahinter steckt, die gar nicht so das Wohl der Leute im Auge hat, sondern mehr das Wohl der Industriestaaten mithilfe einer Bevölkerungsreduzierung in der sogenannten Dritten Welt, die Macht und das Geld zu behalten. Das klingt jetzt brutal, aber das ist die kurze Zusammenfassung dessen, was ich da eigentlich alles gefunden habe.
Frau Linder, was ist denn unter dem Begriff reproduktive Gesundheit überhaupt zu verstehen?
Das ist eigentlich ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt also Produktion, das sind die Leute, die etwas herstellen, und dann gibt es die Reproduktion, wenn die Menschen sich sozusagen selbst herstellen. Also das Reproduktion steht für Kinder bekommen. Ich halte diesen Begriff sowieso schon für ziemlich unpassend. Und reproduktive Gesundheit bedeutet, dass man allen Menschen auf der Welt, vor allem den Frauen, alle Möglichkeiten anbieten muss für Gesundheitsvorsorge, Schwangerschaftsvorsorge, Aufklärung, Möglichkeiten der schwangeren und neugeborenen Versorgung und all solche Dinge. Das ist natürlich toll und niemand würde sagen, dass das schlecht ist. Aber in diesen reproduktiven Gesundheitsmaßnahmen stecken vor allem zwei Dinge drin. Das ist zum einen die künstliche Verhütung, also keine natürliche Familienplanung oder sowas, sondern ausschließlich Verhütung mit künstlichen Mitteln, und zwar in großem Stile. Und das zweite ist, diese reproduktive Gesundheit enthält ganz klar auch ein Recht auf legale und sichere Abtreibung weltweit. Und das ist das, was diese reproduktive Gesundheit als Begriff so gefährlich macht. Es klingt gut, und darin versteckt sind eigentlich alles Maßnahmen, die den Menschen erstens auch schaden und die zweitens wirklich dafür sorgen, dass weniger Menschen geboren werden durch künstliche Mittel und eben durch Abtreibung.
Nun gibt es ja verschiedene Wege, um abzutreiben. Eine davon ist natürlich die Pille, die ja auch vielfach verwendet wird, zumindest hier in der westlichen Welt. In anderen Regionen der Erde ist die Pille ja gar nicht so zu bekommen, beziehungsweise einfach gar nicht so verbreitet, aber hier ja schon. Es gibt ja auch die sogenannte Pille danach. Was ist denn darunter zu verstehen?
Die Pille danach wird von bestimmten Organisationen als Notfallverhütung verkauft. Verschleiert wird dabei, dass es sich meistens um eine Frühabtreibung handelt. Eine normale Pille hat eine wesentliche Wirkung, das ist die Verhütung des Eisprunges. Das ist in der Tat eine verhütende Wirkung. Aber die meisten normalen Pillen, eigentlich praktisch alle, haben noch eine Zusatzwirkung. Wenn es doch zu einer Befruchtung gekommen ist, also ein Kind schon entstanden ist, dann wirken die Pillen auch weiter, indem sie zum Beispiel verhindern, dass dieses neu entstandene Kind durch den Eileiter in die Gebärmutter gelangt. Das ist eine Nebenwirkung, sage ich mal, der normalen Pille. Und bei der Pille danach ist das eine Hauptwirkung. Die Pille danach hat vor allem die Funktion, den Transport des Kindes durch die Eileiter zu behindern, indem sie die Beweglichkeit der Eileiter verlangsamt. Was bedeutet, dass das Kind es gar nicht schafft in die Gebärmutter und im Eileiter stirbt. Eine weitere Hauptwirkung der Pille danach ist zu verhindern, dass sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut. In der Gebärmutter wird natürlich alles vorbereitet, während das Kind durch den Eileiter wandert, um dieses Kind dann sozusagen in ein Nest aufzunehmen. Und wenn das Kind dann durch den Eileiter kommt und in die Gebärmutter kommt, ist es dann mit der Pille danach so, dass die Gebärmutter keine Schleimhaut aufgebaut hat. Das heißt, das Kind kann sich nicht einnisten, das Kind stirbt und wird dann mit der nächsten Periode mit ausgespült. Und das sind die Hauptwirkungen der Pille danach. Man kann die Pille danach nehmen, wenn man zum Beispiel die normale Verhütungsmittel nicht nimmt oder wenn irgendwas schief gegangen ist, wie das so schön verbreitet wird, also wenn ein Kondom geplatzt ist oder irgendwas anderes, wo man vermuten könnte, ich könnte schwanger geworden sein. Dann kann man in die Apotheke gehen. Man braucht allerdings ein Rezept, um dahin zu gehen und sich die Pille danach zu kaufen. Und die Pille danach verhindert dann, dass, falls ein Kind entstanden sein sollte, dieses Kind durch den Eileiter und oder in die Gebärmutter gelangt. Das ist also ganz klar ein Frühabtreibungsmittel, und zwar in der Hauptwirkung. In einer kleinen Nebenwirkung verhindert sie auch den Eisprung. Aber das ist bei der Pille danach tatsächlich eine Nebenwirkung. In der Hauptwirkung sorgt sie dafür, dass ein entstandenes Kind auf dem Weg in die Gebärmutter stirbt. Und das ist eben keine Notfallverhütung mehr, sondern ganz klar eine Frühabtreibung.
Seit 2002 gibt es ja in Deutschland Stimmen, die sich dafür einsetzen, dass die Pille danach ohne Rezept auch zu vergeben ist. Was spricht denn aus Ihrer Sicht dagegen, Frau Linder?
Es gibt schon viele Länder, in denen das gemacht wird. In England zum Beispiel können Schülerinnen montags zur Krankenschwester der Schule gehen und sich die Pille danach holen. In Österreich ist die Pille danach gerade auch freigegeben worden. Das medizinische Problem der Pille danach ist, dass es eine riesengroße Dosis an Gestagen ist. Und zwar also um ein wirklich 100 bis 1500-faches höher als eine normale Pille. Und wenn man weiß, was die normale Pille schon für Wirkungen hat, es sind ja Hormone, die dazugeführt werden. Und Hormone haben immer auch eine Auswirkung. Und es gibt sehr viele medizinische Berichte schon über die normale Pillenwirkung, welche extremen und dauerhaften Auswirkungen die normale Pille hat. Und die Pille danach hat diese Wirkung in halt wirklich vielfacher Dosis und zwar in einer einzigen Tablette. Das bedeutet, dass auch der Körper durch diese einmalige Hormonbombe, denn nichts anderes ist es, so belastet wird, dass es auch sehr extreme und auch wirklich gefährliche Nebenwirkungen gibt. Das fängt an bei Kopfschmerzen, extremen Krämpfen und kann auch bei weit schwierigeren Problemen enden. Und in keinem anderen Bereich würde so ein Präparat ohne Rezept abgegeben, wegen dieser extrem möglichen Nebenwirkungen. Aber bei den sogenannten Verhütungs- und bei den Abtreibungsmitteln ist es so, dass es problemlos herausgegeben werden soll. Das halte ich schon mal für medizinisch absolut unverantwortlich. Und das Zweite ist das Denken, ich kann machen, was ich will, was ja auch von vielen Organisationen propagiert wird. Ich kann machen, was ich will und wenn da was nicht klappt, kann ich ja immer noch Notfall verhüten oder abtreiben. Und durch die Rezeptfreigabe, also durch die absolute Freigabe so einer Pille danach, wird dieses Denken natürlich noch gefördert. Es wird also verhindert, dass man verantwortungsvoll mit seiner Sexualität umgeht, gerade unter jungen Leuten, wo das besonders angepriesen wird, das Präparat für Notfälle. Und das ist eben neben dieser wirklich medizinisch bedenklichen Sache auch ein ethischer Aspekt, der durchaus in Sachen Bildung und Erziehung der Jugendlichen eine große Rolle spielen sollte, was aber alles unter den Teppich gekehrt wird, um dieses Präparat halt loszukaufen, also loszuwerden, zu verkaufen.
Das soll heute erstmal genügen, um über diese Seite Geschäft mit der Abtreibung zu sprechen. Denn wir wollen uns heute bei Radio Horeb in der Lebenshilfe damit beschäftigen, dass tatsächlich auch Zellen von abgetriebenen Föten verwendet werden, um Industrieprodukte herzustellen. Als erstes genannt sollen dabei sein die Impfstoffe. Ist es denn tatsächlich so, dass wenn ich gegen Masern, Röteln, Mumps geimpft werde, Angst haben muss, dass ich Zellen von abgetriebenen Embryos in den Körper injiziert bekomme?
Die Pharmakonzerne behaupten ja immer, dass davon nichts mehr übrig ist. Es ist so, dass gegen Virenerkrankungen ein Virus erst einmal gezüchtet werden muss, um dann einen Impfstoff dagegen zu entwickeln. Und ein Virus entwickelt sich nur auf lebendem Gewebe. Es müssen also lebende Zellen sein, auf denen dieser Virus sich vermehrt, bevor er dann wieder abgeschwächt wird und zum Impfstoff weiterentwickelt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Viren zu züchten. Zum Beispiel einer der Schweinegrippe-Impfstoffe ist auf bebrüteten Hühnereiern wird der Virus gezüchtet. Man braucht also für jede Impfdosis braucht man ein Hühnerei, das bebrütet ist, also ein Hühnerembryo. Es gibt die Möglichkeit, das auf Hundenierenzellen zu züchten, auf Hamsterzellen oder wie der Gebärmutterhalskrebsimpfstoff auf Hefezellen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, diese Viren auf menschlichen Zellen zu züchten. Jetzt sagen die Pharmakonzerne immer, der Virus wird ja nach dieser Vermehrung wieder von diesem Kultivierungsmedium, also von den lebenden Zellen, getrennt. Weisen aber gleichzeitig darauf hin, dass bei einem Impfstoff, der mit Hühnerembryonen kultiviert worden ist, eventuell noch eine Hühnereiweißallergie bestehen könnte. Das wiederum bedeutet, dass minimalste Reste, sie sind tatsächlich minimal, aber sie sind vorhanden offensichtlich, dass wirklich ganz minimale Reste dieser Kultivierungsmedien auch noch im Impfstoff vorhanden sind. Das gilt dann auch für die fötalen Zellen. Wie gesagt, minimale Reste, aber es ist doch etwas vorhanden. Und abgesehen davon ist es jetzt gar nicht so entscheidend, ob wirklich noch etwas davon in dem Impfstoff ist, sondern dass die Herstellung des Impfstoffes auf einem abgetriebenen Kind erfolgt ist, auch wenn dieses Kind schon 40 Jahre tot ist. Das löst ja das ethische Problem nicht. Und wenn Sie sich in Deutschland gegen diese kombinierte Impfung Masern, Mumps, Röteln geben lassen, dann gibt es in Deutschland keinen einzigen dieser Kombinationsimpfstoffe, der ohne fötale Zellen hergestellt ist. Das liegt vor allem an dem Röteln-Impfstoff. Bei den Röteln ist es so, dass nicht nur der Impfstoff von einem abgetriebenen Kind auf den Zellen eines abgetriebenen Kindes kultiviert wurde, sondern auch der Röteln-Virus, der kultiviert wird, selbst. Auch dieser Röteln-Virus stammt von einer Abtreibung aus den 60er Jahren. Da hatte es in den USA eine Röteln-Epidemie gegeben. Und man hat damals vielen Frauen geraten, vorsorglich ihre Kinder abzutreiben, weil sie ja eine Schädigung hätten davontragen können. Und aus einer dieser Abtreibungen ist dieser Rötelnvirus entnommen worden, der heute noch kultiviert wird. Und wenn Sie sich in Deutschland gegen Masern, Mumps, Röteln kombiniert impfen lassen, gibt es keinen Impfstoff, der ohne diese Zellen auskommt.
Nun wirft das ja ganz große Probleme auf, denn gerade, wir wissen, Röteln sind besonders für schwangere Frauen eine ganz, ganz gefährliche Krankheit. Und wir sehen ja auch bei Masern zum Beispiel, es gab kürzlich eine Epidemie ja auch in Süddeutschland, wo wieder viele Kinder gestorben sind. Es ist ja wichtig, dass die Menschen geimpft sind, damit eben solche Epidemien nicht wieder Tausende von Menschen dahinraffen. Soll man jetzt sich gar nicht mehr impfen lassen oder soll man das jetzt in Kauf nehmen? Das muss natürlich jeder für sich selber, denke ich, absolut entscheiden. Die Frage ist, gibt es Alternativen dazu? Kann Impfstoff auch anders hergestellt werden und wird in Zukunft vielleicht anders verfahren?
Also gerade für Eltern ist es in der Tat ein Dilemma. Das ist so. Die Eltern stehen dann wirklich tatsächlich vor dem Problem. Auf der einen Seite möchte ich natürlich meine Kinder schützen, was bei solchen Krankheiten auch absolut sinnvoll ist. Auf der anderen Seite weiß ich, was da passiert und welcher Impfstoff das ist. Damit hat sich schon mal im Vatikan eine Kongregation beschäftigt und hat dann gesagt, solange es keine Alternativen gibt bei uns, darf man impfen, um eben diese Gefahr zu verringern. Aber man muss sich der Sache erstens bewusst sein und man hat die Verpflichtung, etwas dagegen zu unternehmen. Es gibt zum Beispiel in Japan eine Kombinationsimpfung, die ethisch unbedenklich ist, weil sie auf anderen Zellen hergestellt wird. Diese Impfstoffe dürfen aber aus diesen typischen bürokratischen, medizinrechtlichen und juristischen Gründen nicht nach Deutschland importiert werden. Also es wäre rein von der Sachlage her völlig problemlos möglich, eine ethisch verträgliche Alternative zu besorgen, indem man zum Beispiel diesen japanischen Impfstoff importiert. Das ist aber nicht zugelassen. Also solange das so ist, wie es ist, diese Lage, also es ist zum Beispiel bei Windpocken so, dass man weltweit keine Alternative hat. Das ist eigentlich die Krankheit, bei der man aus diesem Dilemma nicht herauskommt. Es gibt auf der ganzen Welt keinen Impfstoff, der ohne diese fötalen Zelllinien hergestellt worden ist. Wobei ich jetzt sage, bei Windpocken, das ist eine Kinderkrankheit, meine haben sie schon alle gehabt, da könnte man noch überlegen, ob das wirklich sein muss. Aber bei Masern, Mumps, Röteln hat man tatsächlich zurzeit das Dilemma, also sage ich jetzt persönlich, so habe ich es auch bei meinen eigenen Kindern gemacht, ich lasse sie natürlich impfen gegen diese gefährlichen Krankheiten, aber ich versuche dann gleichzeitig etwas dagegen zu unternehmen, um dann irgendwann dafür zu sorgen, dass das nicht mehr sein muss.
In Ihrem Buch, Frau Linda, gibt es ein Kapitel zu diesem Thema »Hart umkämpfter Markt«. Nun wollen wir hier bei Radio Horeb heute in unserer Sendung auch also ein bisschen darstellen, um wie viele Milliarden Euro es da eigentlich geht und dass es nicht nur um Peanuts geht oder dass das nicht nur ein Randgebiet ist, was zu vernachlässigen ist, sondern dass es wirklich ein ganz großer Markt ist, der eine Rolle spielt in der internationalen Wirtschaft. Und da gab es hier eine Statistik aus dem Jahr 2007. Frau Linda, ich weiß nicht, ob Sie das sagen möchten.
Ach, das sagen Sie ruhig.
3,34 Milliarden Euro an Umsatz wurden in den Apotheken nur mit gentechnisch hergestellten Arzneimitteln gemacht. Sind denn diese gentechnisch hergestellten Arzneimittel jetzt alle auf Basis menschlicher Föten entstanden? Oder ist das nur eine kleine Untergruppe?
Es ist eine große Untergruppe. Also es gibt auch ethisch absolut unbedenkliche neue medizinische Möglichkeiten. Aber die Tendenz geht eben leider dahin, dass ein Großteil dieser Medizin mithilfe von menschlichen fötalen Zellen hergestellt wird. Damit man ungefähr sich vorstellen kann, um was für Zahlen es da geht. Es gibt einen globalen Fonds, um AIDS, Tuberkulose und Malaria zu bekämpfen weltweit. Und dieser Fonds der sammelt dann immer Geld in verschiedenen Staaten, um zum Beispiel Impfstoffe gegen diese Krankheiten herzustellen und zu vertreiben. Und dieser Fonds hat einfach Geld gesammelt und hat dann bekannt gegeben, das war 2008, glaube ich, dass dieser Fonds insgesamt 6,4 Milliarden Dollar gesammelt hat, um genau diese drei Krankheiten zu bekämpfen. Das heißt, die Pharmakonzerne, die dann sich darum kümmern, Impfstoffe gegen diese Krankheiten zu entwickeln, haben eine unglaubliche Menge an Geld schon zur Verfügung zur Entwicklung. Das brauchen die auch, denn die Entwicklung eines Impfstoffes liegt immer im dreistelligen Millionenbereich. Also unter 120 bis 350 Millionen Euro für die Entwicklung eines Impfstoffes geht eigentlich nichts, weil man ja bei vielen Krankheiten wirklich von vorne anfangen muss. Und wenn man dann dieses Geld wieder raushaben möchte, muss man natürlich Millionen Dosen davon auch vertreiben und verkauft bekommen. Sie haben das bei dem Grippeimpfstoff gesehen. Deutschland nimmt von diesem Grippeimpfstoff 34 Millionen Portionen ab und zahlt dafür Geld im dreistelligen Millionenbereich. Das heißt, für diesen Impfstoff hat sich die Produktion schon gelohnt, weil eben so viel abgenommen wird. Bei anderen Impfstoffen ist es aber so, oder auch bei anderen medizinischen Möglichkeiten, dass diese großen Mengen auf einmal gar nicht auf den Markt geworfen werden können, weil ja der Bedarf erstmal da sein muss und weil die Bestellungen erstmal kommen müssen. Also muss man sehen, dass man möglichst viel produziert und möglichst preiswert. Und da eignen sich zum Beispiel bei den Impfstoffen, aber auch bei neuen Möglichkeiten, die fetalen Zellen besonders gut, weil die Viren auf menschlichen Zellen besonders gut gedeihen, die meisten Viren. Und weil es natürlich diese Impfunverträglichkeiten dann nicht gibt, weil es menschliche Zellen sind. Das ist also sowohl ein medizinischer Aspekt, der den Pharmakonzernen keine schlechte Presse bringt wegen irgendwelcher Impfprobleme durch Unverträglichkeiten oder Allergien. Und zum Zweiten natürlich ein ganz großer finanzieller Aspekt, weil diese Zelllinien, die menschlichen Zelllinien, unbegrenzt verfügbar sind mittlerweile und auch sehr leicht zu vermehren. Wenn Sie einen Grippeimpfstoff oder irgendwas anderes auf einem Hühnerembryo herstellen, ist das unheimlich aufwendig. Dieses Ei muss bebrütet sein, man muss sicher sein, dass überhaupt ein Hühnerembryo da drin ist. Dann muss der infiziert werden, dann muss der weiter kultiviert werden. Also es ist eine unheimliche Arbeit, auch Zusatzarbeit, diesen Impfstoff darauf herzustellen, während bei den menschlichen Zellen es so ist, dass die inzwischen wirklich problemlos vermehrt werden können und sehr sauber vermehrt werden können. Das heißt, der Aufwand, um diesen Virus zu vermehren, ist auch deutlich geringer. Und das ist bei den neuen medizinischen Möglichkeiten auch so. Wenn Sie diese ganzen Gentherapieprodukte sehen, die sind zum großen Teil tatsächlich ohne fetale Zellen. Aber wenn Sie Gene verändern, müssen Sie diese veränderten Gene dann wieder in den Körper des Patienten einschleusen, damit die da positiv wirken können. Und zu diesem Einschleusen eignet sich besonders gut ein Virus und dieser Virus ist dann wieder auf fetalen Zellen vermehrt. Das heißt, selbst wenn dieses medizinische Produkt selbst total sauber ist und unbedenklich, kann man und muss man damit rechnen, dass die Art der Weiterverarbeitung oder der weiteren Behandlung in irgendeiner Form doch wieder mit diesen Zellen zusammenhängt. Und das ist oft so verschleiert, dass man das als normaler Mensch überhaupt nicht mehr selbst überblicken kann.
Es gibt ein Kapitel in dem Buch, welches lautet Tausche Leben gegen Tod, Transplantation und Zelltherapie. Mhm. In diesem Kapitel wird eben auch gezeigt, dass es ein Problem ist, dass es gar nicht genug Föten manchmal gibt und dass es einen regelrechten Handel damit geben soll. Können Sie erzählen, wie das aussehen soll?
Bei der Transplantation ist es so, dass es da weniger um ganze Organe geht, weil die Organe von Föten natürlich noch nicht entwickelt genug sind, um in erwachsene Patienten transplantiert zu werden.
Frau Linda, ich unterbreche Sie ganz kurz, ja, damit Sie noch mal ganz kurz erklären können, worum es genau geht. Transplantation von was?
Gut, Sie haben völlig recht. Also Transplantation bedeutet, dass man Organe oder Gewebe braucht, um ein geschädigtes Organ oder Gewebe eines Patienten zu retten. Also man kann zum Beispiel ganze Organe transplantieren. Wenn jemand eine gestörte Nierenfunktion hat und braucht eine neue Niere, dann kann er die durch eine Transplantation bekommen. Dasselbe gilt für andere Organe wie Herz zum Beispiel oder Leber. Also es gibt eine ganze Menge Organe, die ersetzt werden können sozusagen. Normalerweise ist es aber so, dass derjenige, der dieses Organ abgibt, vorher gestorben sein muss. Außer Niere. Niere und bestimmte Gewebearten kann man auch als sogenannte Lebensspende abgeben. Aber wenn Sie zum Beispiel ein Herz brauchen, dann kann dieses Herz nur von einem toten Menschen stammen. Wenn Sie eine Leber brauchen, kann diese Leber nur von einem toten Menschen stammen. Und die zweite Möglichkeit der Transplantation sind Zellen und Gewebe. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, bei Menschen, die Parkinson haben, die Gehirnzellen von einem abgetriebenen Kind sozusagen ins Gehirn zu spritzen, um damit zu bewirken, dass diese fötalen Zellen die geschädigten Zellen des Parkinson-Patienten entweder regenerieren oder ersetzen, auf jeden Fall da helfen, dass diese Krankheit nicht schlimmer wird oder vielleicht sogar sich bessert. Und es gibt mittlerweile sehr viele Krankheiten, die auch mit Geweben und Zellen von anderen Menschen behandelt werden können und da natürlich vorzugsweise von Föten. Bei Embryonen ist es so, die sind noch so klein, dass Organe gar nicht benutzt werden können. Deswegen nimmt man von Embryonen, die zum Beispiel aus der künstlichen Befruchtung übrig geblieben sind, versucht man, die Gehirnzellen zu nehmen, um diese Gehirnzellen dann für erwachsene Patienten zu verwenden. Bei Föten, also so ungefähr ab der 14. Woche rum, sind die Organe schon ausgebildet. Da kann man dann ganze Organe nehmen und kann die dann weiter züchten, dass die sich weiter erweitern und größer werden. Und die kann man dann auch für Transplantation bei Erwachsenen nehmen. Jetzt ist es bei den Transplantationen so, dass ein unglaublicher Bedarf besteht an Organen, also an Patienten, die ein neues Organ brauchen oder Gewebe spenden oder Zellspenden, dass aber auf der anderen Seite die zur Verfügung stehenden, vor allem Organen, aber auch Gewebe, überhaupt nicht diesen Bedarf decken können. In den USA zum Beispiel warten jedes Jahr allein 70.000 Menschen auf eine Niere. In den USA warten jedes Jahr 500.000 Menschen auf ein neues Herz, weil die an Herzschwäche leiden und ohne dieses neue Herz in relativ kurzfristiger Zeit auch sterben. Diese Zahlen sind in Deutschland bevölkerungsmäßig ähnlich, ja, also im Verhältnis zur Bevölkerung. Und dieser neue Markt bestünde dann darin, dass man einfach verstärkt oder in großem Stile eben abgetriebene Kinder nimmt und alles, was man da verwerten kann, also bei den ganz Kleinen die Zellen, bei den Föten auch ganze Organe, für die Transplantation in Patienten verwendet. Das hört sich bei uns noch relativ brutal an, das wird aber in anderen Ländern schon im großen Stil gemacht. Wenn Sie zum Beispiel nach Weißrussland oder Russland gehen, da ist es völlig normal, dass abgetriebene Kinder im Nebenraum direkt ausgeschlachtet werden und diese Bestandteile dann verkauft werden. Übrigens auch an sogenannte Anti-Aging-Behandlungszentren, die zum Beispiel in der Karibik liegen oder auch in Weißrussland selbst, wo man sich dann Zellen von einem 16 Wochen alten Fötus in den Handrücken spritzen lassen kann und man fühlt sich danach wie neugeboren. Die werben da ganz offen mit. Das ist für uns natürlich noch undenkbar. Aber bei den Transplantationen ist es so, dass eben auch verstärkt Gewebe transplantiert wird. Dieses Gewebe hilft, eine geschädigte Niere praktisch zu reparieren, dass die Niere dann vielleicht nicht komplett ersetzt werden muss, sondern dass man mit dem Nierengewebe, was man dann da genau gezielt in die Niere spritzt, helfen kann, diese Niere selbst wieder zu reparieren. Und dafür sind natürlich Föten besonders interessant, weil das Gewebe noch unglaublich entwicklungsfähig ist, zwar schon ausgebildet, sodass man genau weiß, das ist eine Niere, das ist eine Leber, also schon differenziert, wie das heißt, aber eben so frisch, dass es sich noch unglaublich entwickeln kann. Und da gibt es einen Markt und dieser Markt wird mehr und mehr bedient und in vielen Ländern wird er schon, also wirklich ganz professionell in großem Stile bedient. Und wenn man weiß, dass eine Transplantation immer wirklich Tausende von Euro kostet, kann man sich vorstellen, was für ein Markt das ist, wenn man zum Beispiel jetzt jedem dieser 70.000 Nierenpatienten dieses Gewebe von abgetriebenen Kindern transplantieren könnte. Das wäre auch für die medizinische Branche ein unglaublicher Gewinn.
Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Geschäft Abtreibung. Gesprächsgast heute ist Alexandra Linder. Sie ist Autorin und Fernsehmoderatorin und hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das Geschäft Abtreibung. Und wir begrüßen jetzt die Hörerin Frau Witt. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe jetzt nicht eigentlich eine Frage, sondern nur eine Anmerkung. Und so muss ich einfach sagen, es schüttelt einen einfach, wenn man das hört. Also was da läuft, das finde ich entsetzlich. Und es ist halt leider so, dass man halt das so in den normalen Medien nicht hört irgendwie. Also ich habe das Gefühl, die Bevölkerung wird eingeschläfert. Keiner weiß es, aber es wird im großen Stil gemacht. Und das finde ich einfach entsetzlich. Und umgekehrt finde ich, also wenn man jetzt diese Wirtschaftsmacht anschaut und selber dann als Einzelkämpfer dagegen, finde ich das auch entmutigend. Also was man da selber für Chancen hat oder ob man überhaupt welche hat oder so.
Bis auf den letzten Satz stimme ich Ihnen vollkommen zu. Also die öffentliche Verdummungsstrategie ist tatsächlich wie in anderen Bereichen auch hier volltätig. Aber entmutigen lassen, finde ich, muss man sich nicht, sondern ich würde im Gegenteil, also wir überlegen gerade, ob wir eine Impfkampagne machen, also eine Kampagne für ethische Impfstoffe. Da könnte man zum Beispiel sehr viel unternehmen. Und was jeder in seinem eigenen Bereich tun kann, ist erstens auf solche Dinge achten, zweitens sowas weitertragen und drittens wirklich sowas tun wie einfach in eine Lebensrechtsorganisation eintreten. Man muss ja da gar nicht viel machen und das kostet auch nicht viel. Aber dann können wir sagen, wir haben jetzt im Bundesverband Lebensrecht zum Beispiel im Moment 20.000 Mitglieder. Wenn aber jeder, der sich über solche Dinge Gedanken macht, in irgendeinen Lebensrechtsverband eintritt, dann können wir irgendwann sagen, hey, wir haben 2 Millionen Mitglieder und dann haben wir tatsächlich auch eine viel größere Möglichkeit, da in der Öffentlichkeit was zu machen und die dann zu zwingen, was zu tun. Und die Konzerne kann man immer selbst damit treffen, indem man das Zeug, was sie herstellen, einfach nicht kauft.
Ja, klar. Mhm.
Und das kann auch jeder selbst tun. Also wir sind gar nicht jetzt so, ich hatte das Gefühl auch, also ich kenne das, man sitzt wirklich da und denkt, was kann ich jetzt als kleiner, einsamer Mensch hier, selbst wenn wir 11.000 Mitglieder haben, noch reißen. Aber das ist der falsche Weg. Also Resignation, das ist überhaupt nicht angemessen, weil wir ja auf der richtigen Seite sind. Wir haben ja Recht. Und dieses Recht können wir auch durchsetzen. Wir müssen einfach nur beharrlich sein und immer freundlich bleiben, aber wirklich auch stetig weitermachen und wirklich auch Leute sammeln, die das auch so sehen und die bereit sind, da wenigstens durch eine Mitgliedschaft oder eine kleine Unterstützung, durch irgendwas dazu beizutragen. Und da bin ich sicher, dass sich was ändert, weil es ändert sich ja schon was.
Mhm. Okay.
Vielen Dank,
Frau Witt. Danke auch für die Sendung.
Ja, danke Ihnen.
Als nächste Hörerin begrüßen wir sehr herzlich Frau Heiß aus Rosenheim. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott beieinander. Folgendes, ich möchte auch nur einen Beitrag leisten. Und zwar, ich muss fast das dazu sagen, weil meine Kinder sind nicht geimpft worden, meine Enkelkinder sind auch nicht geimpft worden. Und ich kenne sämtliche Ärzte und Zahnärzte, die alle die Kinder nicht impfen lassen. Es ist nämlich so, dass dieser Hilfsstoff Quecksilber und Formaldehyd, das ja auch meistens drinnen ist, den Kindern mehr schadet wie hilft. Und diese ganzen Entwicklungen zeigen sich ja erst, wenn die Kinder größer sind. Und ich denke, dass diese Allergien, die heute so vermehrt auftreten, mit dem Impfstoff zusammenhängen und mit diesen Hilfsstoffen. Und ich glaube, das bedenkt man gar nicht. Und meine Kinder sind gut ernährt worden. Das ist die erste und wichtigste Vorsorge überhaupt, dass die Kinder gesund bleiben. Und ich sehe es beim Bekanntenkreis und überall, wo auch nicht geimpft worden ist, dass die Kinder beste Gesundheit sind. Und ich denke, das ist Angstmacherei von der Pharma, weil Angst ist ja, mit dem machen sie ja Geschäft in jeder Richtung. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, sind in letzter Zeit viele Sachen passiert, sodass manchen auch noch die Augen aufgegangen sind, gesagt haben, okay, das haben wir ja gar nicht gewusst. Und ich bedanke mich bei der Frau Linda, dass sie dieses wunderbare Buch verfasst hat, das mich eigentlich in meinem Innersten schon 100-mal bestätigt hat, weil ich weiß das eigentlich, ohne dass ich es gelesen habe, was passiert, weil sie dürfen sich nur mal das beobachten, wie das forciert wird. Und da muss man immer aufpassen, wenn etwas so massiv forciert wird, das sind immer Hintergründe.
Frau Witt, ich danke Ihnen ganz herzlich, möchte aber hier an dieser Stelle von Radio Horeb aus anmerken, dass wir hier keine Propaganda machen gegen oder für Impfungen. Beispielsweise die Kinderlähmung, eine furchtbare Krankheit, die natürlich durch die Impfung in unserem Kreis, wo wir leben, nicht mehr existiert. Gott sei Dank, sagen wir mal so. Also es gibt immer ein Pro und Contra und man muss sich da ganz sorgfältig mit beschäftigen, denke ich, Frau Linda.
Das hätte ich auch gesagt. Also es muss wirklich jeder selbst wissen und es gibt auch durchaus Krankheiten, bei denen eine Impfung sehr sinnvoll ist. Aber ich gebe der Dame völlig recht, dass man mit Sicherheit Impfstoffe auch ohne bestimmte Zusatzstoffe herstellen könnte. Das wäre dann eine ganz andere Variante.
Und sich dafür einfach einzusetzen.
Dass es wirklich wirklich saubere, also sowohl inhaltsstoffmäßig wie ethisch saubere Impfstoffe gibt. Und also ich würde meine Kinder zum Beispiel auch immer gegen Kinderlähmung impfen lassen. Aber wie gesagt, das muss einfach jeder selbst wissen. Das ist aber auch wirklich eine schwierige Frage.
Es geht ja auch nicht nur darum, die eigenen Kinder zu schützen, sondern es geht ja auch dadurch, Epidemien zu verhindern.
Ja.
Frau Köser ist die nächste Hörerin, die wir herzlich begrüßen wollen. Grüß Gott, Frau Köser.
Grüß Gott. Ja, ich bin auch ganz erschüttert über diesen Bericht. Ich muss schon ehrlich sagen, ich habe mich auch dann nicht mehr so mit auseinandergesetzt, mit der Intensität, mit gegen Kinder, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben selber 4 Kinder gehabt. Mein Mann ist ja nun leider schon früh verstorben jetzt. Aber ich fange jetzt an, intensiver dafür zu beten, dass das Theater ein Ende nimmt.
Ja, wunderbar. Also, sehen Sie, dann haben wir schon wieder jemanden, der was Positives tut.
Ja, also ich habe gedacht, jetzt kannst du nur noch, ich bin 68 Jahre alt, ich habe auch schon Enkelkinder, aber ich fange jetzt wirklich noch intensiver an zu beten dagegen. Gegen die Abtreibung und gegen diese, ja, dieses Hässliche, was die Medizin da verzapft. Sage ich jetzt einfach mal ganz derb.
Dankeschön, Frau Köser.
Ja, vielen Dank.
Frau Wimmer, bitte.
Ja, grüß Gott. Und zwar, ich hätte eine Frage. Wie erkenne ich jetzt, wenn ich eine Creme habe oder kaufe, was da drinnen ist und ob da jetzt also Zellen drinnen sind von Föten, von abgetriebenen Kindern?
Das ist schwer. Also es gibt, weil das ja auch sehr verschleiernd, also die Inhaltsstoffe stehen erstmal oft gar nicht alle drin. Nee. Und wenn sie drin stehen, dann steht das sehr verschleiert drin. Also Sie sind schon mal auf der relativ sicheren Seite, wenn Sie vor allem Produkte mit pflanzlichen Wirkstoffen kaufen. Also
ja.
Wo viele pflanzliche Sachen, Kamille und ganz viele pflanzliche Dinge drin sind. Und Sie können schon viel vermeiden, wenn Sie Produkte nicht kaufen, wo zwei Begriffe draufstehen. Also entweder Kollagen.
Ja.
Das ist der eine Begriff. Und
ja.
Der zweite Begriff ist Hyaluronsäure.
Noch einmal Kollagen.
Kollagen und dann heißt eine, das ist eine Säure, die heißt Hyaluron, die schreibt sich mit HY und dann A. Hyaluronsäure.
Und Säure.
Wenn diese beiden Begriffe nicht draufstehen und das eine pflanzliche, überwiegend pflanzliche Creme ist, und dann haben Sie schon mal gute Chancen, da nicht die falsche zu nehmen.
Mhm. Und Q10, was ist das?
Bitte?
Q, also Gw ist da drauf und
ja. Das sind auf jeden Fall keine menschlichen Zellen oder sowas. Das sind Zusatzstoffe.
Ah, die sind Zusatzstoffe.
Ja.
Und also bei Anti-Aging muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
Bei Anti-Aging, wäre jetzt der dritte Begriff, den ich Ihnen gesagt hätte. Also Anti-Aging und Anti-Falten, da muss man dann genau hinschauen. Und wenn da diese beiden Begriffe, Hyaluronsäure und Kollagen, auch noch drauf sind, dann ist zumindest die Gefahr da, dass solche Zellen verwendet werden.
Ja,
aber das ist sehr schwierig rauszubekommen.
Ja, Sie wissen sicher die Firmen. Wo kann ich das jetzt hinterfragen?
Also wenn Sie ein bestimmtes Produkt haben, dann können Sie einfach über die Alpha Mir das den Namen schicken.
Und ich werde am Ende die Hörerservice-Nummer durchgeben.
Genau, und dann kann ich das für Sie gerne nachprüfen, wenn Sie möchten, wenn Sie bestimmte Produkte haben.
Wenn Sie das beim Hörerservice hinterlegen könnten.
Auf jeden Fall, da können Sie sich nachher melden. Am Ende der Sendung wird die Nummer durchgegeben und dann können Sie weitere Informationen zu all dem erhalten.
Ja, dann kann ich mich darum kümmern.
Wunderbar, vielen Dank. Und wir begrüßen eine weitere Hörerin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ja, bitteschön.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, ich nehme Medikamente zur Gefäßreinigung, weil ich Plaques habe. Und da stehen, das sind überwiegend Naturmedikamente. Aber da steht drin Gewebeextrakte, Nebenniere und Thymus. Jetzt ist meine Frage, da bin ich ganz unsicher, ob das vielleicht von diesen Embryonen entstanden ist. Und zwar wird dieses Medikament in Holland gemacht.
Das wäre absolut möglich, muss ich Ihnen leider sagen. Also auch da würde ich Sie, wenn Sie das genau wissen wollen, bitten, dem Hörerservice, die können das an mich weitervermitteln.
Ja.
Und dann kann ich das auch gerne für Sie nachprüfen. Aber da sage ich Ihnen klar, das ist sogar relativ wahrscheinlich.
Okay, dann melde ich mich beim Hörerservice, ja?
Ja, gerne.
Oh, gut. Dankeschön.
Bitteschön.
Frau Teifinger ist jetzt in der Leitung. Ich begrüße Sie herzlich.
Ja, grüß Gott. Ich habe auch eine Frage. Und zwar wird doch jetzt vielen jungen Mädchen ab 12 bis 14 gegen Papillonkrebs wird da geimpft. Was steckt da wieder dahinter? Ich habe da nämlich schon Sachen gehört, dass das eventuell auch Zwangssterilisation bei den jungen Leuten ist. Haben Sie da schon irgendwas gehört?
Ja, das halte ich für ein Gerücht. Also der Gebärmutterhalskrebs ist zwar selten, aber wenn er ausbricht, ist er oft tödlich und immer sehr gefährlich. Also da würde ich jetzt persönlich, also ich bei meinen Kindern eher versuchen, dafür zu sorgen, dass sie verantwortungsvoll mit ihrer Sexualität umgehen, weil es auch etwas damit zu tun hat, wie früh ich mit Sexualität überhaupt anfange. Und wenn sie da so ein, ich sag mal, so ein vernünftiges Maß ihren Kindern und Enkeln beibringen, würde ich jetzt persönlich sagen, braucht man diese Impfung nicht.
Dann liege ich richtig.
Ja, also die ist jetzt nicht gefährlich oder sterilisiert oder so. Die ist natürlich sehr sinnvoll, wenn man mit 14 seinen ersten Freund hat. Also je öfter und je früher das anfängt, desto gefährlicher ist es auch, desto leichter ist es, sich dann diese Krankheit einzufangen. Mhm. Aber ich glaube, da ist der sicherste Schutz ein verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität.
Aber wie gesagt, die Pharmaindustrie, die bringt ja immer wieder neue Sachen raus, gell, damit man Geschäft machen kann.
Ja gut, also dass es so eine Impfung gibt, halte ich grundsätzlich für wirklich sehr sinnvoll, weil es ja eine gefährliche Krankheit ist. Aber es ist zum Beispiel so, dass der Herr, der diesen Impfstoff entwickelt hat, in den USA mit embryonalen und fötalen Zellen geforscht hat, um das überhaupt entwickeln zu können.
Also auch.
Mhm. Also dieser Impfstoff selber ist sauber, der ist auf Hefezellen kultiviert, aber um den zu entwickeln, hat er natürlich auch, wie alle anderen Wissenschaftler, auch mit fötalen Zellen gearbeitet. Mhm. Aber die Krankheit ist gefährlich und ich finde es hervorragend, dass es dagegen einen Impfstoff gibt. Und wie bei allen anderen Krankheiten muss man selbst überlegen, brauche ich den, gebe ich den meinen Kindern, wie mache ich das? Also da würde ich dann wirklich mit Ärzten sprechen und verantwortungsvoll damit umgehen, dann glaube ich, ist das ein ganz guter Weg.
Recht vielen Dank. Schönen Tag noch.
Danke, wünsche ich Ihnen auch.
Vielen Dank. Frau Linda, vielleicht können Sie noch ein ganz klein wenig zu unseren Hörerinnen und Hörern sprechen, denn so ein bisschen beschleicht mich die Sorge, wer jetzt schwere Krankheiten hat und Medikamente nehmen muss, die, sag ich mal, auf diesem unsauberen Weg hergestellt worden sind. Nun darf natürlich nicht jeder gleich aufhören, alle Medikamente zu nehmen oder aufzuhören zu impfen oder was weiß ich auch immer, sondern vielleicht können Sie noch mal bekräftigen, dass es wichtig ist, was dagegen zu unternehmen, dass es in Zukunft anders werden kann. Nun ist es natürlich ganz einfach, auf eine Creme zu verzichten, die auf diesem Wege Forschung mit embryonalen Stammzellen oder sogar Produkte, in denen diese enthalten sind, zu verzichten. Anders ist es natürlich bei notwendiger Medizin.
Ja, also ich habe selbst Leute in der Bekanntschaft, die zum Beispiel monoklonale Antikörper bekommen haben, von denen ich weiß, dass sie aus den Niederlanden stammen und ausschließlich diese auf dieser Zellkultur entstanden sind. Das habe ich ihr ehrlich gesagt nicht gesagt. Sie war heilfroh, dass ihre Tochter nicht jede Woche notfallmäßig ins Krankenhaus musste. Es ist ein Dilemma, in das uns ja eigentlich die Pharmakonzerne reingebracht haben. Ja? Also wir sind diejenigen, die das ausbaden müssen, jetzt ethisch, weil die Pharmakonzerne ja keinerlei Ethik besitzen. Und die haben das Problem einfach jetzt auf uns abgewälzt. Und ich gebe zu, da bin ich jetzt auch ein bisschen mit dran schuld, weil ich jetzt darüber geschrieben habe. Also was ich wirklich einfach sagen kann, ist, jemand, der da nicht weiß, was da drin ist, der kann sich gerne an uns wenden, wir kriegen das raus. Das wäre so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass man einfach nachguckt, habe ich Alternativen? Gibt es andere Medizin oder andere Präparate, die ich nehmen kann, die mir genauso gut helfen und die ethisch unbedenklich sind? Und meistens ist das ja so. Es gibt ja fast nie, bis jetzt auf die Sache mit diesen zwei, drei Impfstoffen, es gibt ja fast immer eine Alternative. Und wirklich, wenn diese Alternative nicht funktioniert, ich aber diese Medikamente wirklich brauche, dann nehmen Sie die weiter. Ich habe, wie gesagt, meine Kinder auch gegen Masernmumpsröteln impfen lassen, weil ich stecke in demselben Dilemma wie alle anderen Leute auch. Es gibt zum Beispiel bei Kinderlähmung gibt's ethisch bedenkliche und ethisch unbedenkliche Impfstoffe. Die kann man sich aussuchen. Und was man auch machen kann, ist zum Beispiel die Apotheker mal drauf aufmerksam machen, die Ärzte drauf aufmerksam machen. Es ist nämlich so, dass die das selbst gar nicht wissen. Bei denen steckt also keine böse Absicht dahinter. Die können sie wirklich getrost ausschließlich den Pharmakonzernen geben, die böse Absicht. Das sind die, denen das alles wurscht ist. Hauptsache, sie verkaufen ihre Sachen und bekommen Geld. Wie das hergestellt wird, interessiert die nicht. Möglichst kostensparend und gewinnbringend. Aber man kann sich selbst auch eine positive Lobby aufbauen bei den eigenen Ärzten. Wenn Sie Ihren eigenen Arzt fragen, was ist denn überhaupt drin in diesem Medikament und sich herausstellt, das ist tatsächlich mit fötalen Zellen hergestellt, wird der Arzt, also die Ärzte, die ich kenne, haben das jedenfalls alle getan, wenn die Ärzte selber sagen, du lieber Himmel, das geht aber nicht, ich suche Ihnen was anderes. Und diese Alternativen gibt es auch meistens. Also das ist der Weg, den ich wirklich empfehlen würde und der dann auch was bringt, weil der dann auch so einen Schneeballeffekt hat. Ja? Wenn die Ärzte und Apotheker dann das nächste Mal auf irgendeiner Veranstaltung sind, werden sie mit Kollegen drüber sprechen. Dann erfahren auch andere davon. Das ist das, was wir wirklich von unten sozusagen machen können. Es muss sich niemand jetzt ein schlechtes Gewissen machen, weil er sowas genommen hat. Wir wissen es nicht. Nur wenn man das dann weiß, dann kann man tatsächlich nach Alternativen suchen und da dann was Positives draus machen.
Ein Wort noch zur Information. Eine Hörerin hatte ja gesagt, man weiß so wenig, was sicherlich auch stimmt. Nun muss man aber auch sagen, wenn man ein bisschen aufmerksam sein möchte, es gibt ganze Parteiprogramme von bestimmten Parteien, die ganz öffentlich dafür eintreten, dass zum Beispiel die Stammzellforschung endlich freigegeben wird.
Ja.
Solche Sachen kann man ganz einfach wissen. Die werden auch in den normalen Medien, also in den normalen Medien, sag ich mal, in den weltlichen Medien, durchaus auch an die Öffentlichkeit getragen. Einfach aufmerksam sein und sagen, gut, vielleicht ist das dann doch nicht so ganz das, was ich mir vorstelle, wie ich möchte, dass mein Land in die Zukunft geht.
Das ist der zweite Punkt, den jeder machen kann. Sie haben alle Bundestagsabgeordnete und Kandidaten für Landtag und sonst was in Ihrem Bereich. Fragen Sie die, wie stehen Sie denn eigentlich dazu? Weil was in dem Parteiprogramm drinsteht, heißt noch nicht, dass jeder, der in dieser Partei ist, das jetzt auch vertritt. Es gibt in jeder Partei absolut vernünftige Leute und die wollen gewählt werden. Und wenn Sie die in einer öffentlichen Veranstaltung fragen, bitte sagen Sie mir, wie stehen Sie denn zur Stammzellforschung oder wie stehen Sie denn zur Abtreibung? Dann kann man mit denen auch öffentlich eine Diskussion führen und die wollen gewählt werden. Und wenn die zum Beispiel feststellen, dass der ganze Saal eine andere Meinung hat als die, dann überlegen sie sich, ob ich da jetzt wirklich so meine Meinung behalte oder vielleicht doch mal was in die andere Richtung tue. Sie haben auch bei ihren Politikern Einflussmöglichkeiten. Und da sind eine Menge Leute dabei, die durchaus vernünftig denken. Und wenn die dann wieder andere finden, die genauso denken, dann trauen sie sich vielleicht auch mal wieder einen neuen Antrag einzubringen oder mal anders zu stimmen als der Rest der Fraktion.
Das wäre dann die politische Ebene, die man auch noch beschreiten kann. Frau Linda, wir haben jetzt nur noch ganz wenig Zeit. Ich möchte aber trotzdem noch auf einen letzten Punkt eingehen, und zwar die internationalen Verflechtungen. Einfach die Finanzierung und dieser ganze Apparat, der Profit machen möchte und deshalb entweder schweigt oder die ganzen Forscher und Forschungen offen unterstützen.
Ja, also auf internationaler Ebene gibt es eine Ideologie, die den Boden sozusagen bereitet und die Leute, die das Geld verdienen, kommen hinterher. Es ist international so, dass die Industriestaaten nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem die USA, festgestellt haben, dass ihre Bevölkerung schrumpft und die Bevölkerung in der sogenannten Dritten Welt steigt. Gleichzeitig haben sie festgestellt, dass diese Staaten, vor allem eben Afrika, Asien, Südamerika, große wirtschaftliche Probleme haben. Es gibt Hunger, es gibt Dürre, Katastrophen und so weiter. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, diesen Staaten wirtschaftlich wirklich auf die Beine zu helfen. Das dauert lange. Das kostet unglaublich viel Geld, also unsere Staaten, weil wir das Geld da ja hinbringen müssen. Und es wird dann irgendwann dazu führen, dass diese Staaten mehr Macht bekommen, mehr Wirtschaftsmacht und damit auch mehr politische Macht. Die andere Variante ist die, die zum Beispiel der Bevölkerungsfonds der UNO dort betreibt. Da gibt es eben fast ausschließlich Programme zur Reduzierung der Bevölkerung, und zwar durch diese künstliche Verhütung und durch Abtreibung. Und die anderen Möglichkeiten, also die Gesundheitsversorgung, das wird vernachlässigt, weil mit der Gesundheitsversorgung die Bevölkerung ja erstmal weiter steigt. Wenn Sie das bei uns geschichtlich sehen, bei der Industrialisierung gab es erstmal noch sehr viele Kinder und es hat sehr lange gedauert, bis durch den gestiegenen Wohlstand und die gestiegenen medizinischen Möglichkeiten sich herausstellte, dass mehr Kinder überleben und dann sank die Kinderzahl. Dasselbe müsste man in diesen Staaten ja eigentlich auch machen. Aber das dauert Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte und das dauert zu lange. Also hat man sich da drauf verlegt. Die Pharmakonzerne verdienen unglaublich viel Geld mit Verhütungsmitteln, die dort verkauft werden und an den Mann gebracht werden, und mit Abtreibungsmitteln. Und die Bevölkerung soll künstlich reduziert werden. Die sollen einfach ihre Geburtenzahlen möglichst schnell senken. Mit dem Argument, sie würden dann wirtschaftlich besser dastehen. Das hat man in Bangladesch jetzt schon seit über 30 Jahren gemacht und hat die Geburtenrate pro Frau tatsächlich auf 2,9 Kinder senken können. Und zum Teil wirklich mit heimlichen Abtreibungen, also mit dem ganzen Programm, was da überhaupt aufzubieten ist. Und wenn Sie sich Bangladesch heute ansehen, es ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt. Es ist wirtschaftlich am Boden, die Gesundheitsversorgung ist am Boden und die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel sagt auf der einen Seite, dass 500.000 Frauen pro Jahr in Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt sterben. Aber auf der anderen Seite wollen sie nur was gegen die 70.000 Frauen Todesfälle an Frauen tun, die bei verpfuschten Abtreibungen gestorben sind. Aber für die anderen 430.000 haben sie kein Sonderprogramm aufgelegt. Und wenn Sie sich diese ganzen Sachen ansehen, dann können Sie eigentlich nur zu dem Schluss kommen, die sind, also viele Organisationen, um Himmels Willen nicht alle, es gibt auch tolle, aber zum Beispiel der Bevölkerungsfonds der UNO, dieser eine Block, der da gegründet worden ist, der hat kein Interesse daran, diesen Ländern wirklich zu helfen und den Menschen. Der hat Interesse daran, die Bevölkerung mit künstlichen Mitteln zu reduzieren, dafür viel Geld zu bekommen, damit die Wirtschaftsmacht der USA zum Beispiel nicht sinkt. Das kann man auch alles mit Zahlen und Fakten belegen. Das ist jetzt nur so ganz grob. Und die Gewinne, die dann dahinter kommen, das machen natürlich die Pharmakonzerne, die dann die ganzen künstlichen Verhütungsmittel da importieren. Und wenn Sie sehen, dass in Nigeria zum Beispiel 144 Millionen Frauen leben, die alle künstliche Verhütungsmittel nehmen könnten, kann man sich ungefähr vorstellen, was da für Gewinne noch winken. Also diese Programme werden da ganz massiv gefördert.
Frau Linda, ich danke Ihnen ganz herzlich und ich denke mal, die eine Hörerin hat es auf den Punkt gebracht. Sie möchte jetzt einfach viel mehr dafür beten und das einfach auf ihr Programm sozusagen setzen, damit sich in dieser Richtung viel verändert und ja, die Zukunft hoffentlich dann irgendwann anders aussehen wird. Danke Ihnen, Frau Linda, für diese informative Sendung. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und natürlich auch für die zahlreichen Anrufe. Hier, wie versprochen, die Hörerservice-Nummer, in der Sie sich über die Sendung und weitere Informationen holen können und informieren können, unter 0700 75 25 75 25. Ich wiederhole, 0700 75 25 75 25 stehen für Sie Informationen zur Verfügung. Sie können die Sendung noch einmal hören und sich als Podcast downloaden aus dem Netz unter www.horeb.org. Unser CD-Dienst hat die Telefonnummer 0700 75 75 20. Ich danke Ihnen und verabschiede mich von hier aus. Mein Name ist Katja Karif.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.